Ja, wir möchten euch alle ganz herzlich willkommen heißen zu diesen Vorträgen, die heute und morgen, so der Herr will und er Gnade schenkt, stattfinden dürfen. Wir sind sehr dankbar, dass wir trotz der derzeitigen Situationen diese Möglichkeit haben und möchten weiter um die Bewahrung auch äußerlich und um den Segen des Herrn innerlich auch bitten. Ich möchte gerne zu Anfang zwei Bibelverse lesen, auch etwas in dem Gedanken daran, dass wir jetzt als Christen aus unterschiedlichen Orten zusammen sein dürfen und dass der segnende Herr seine Versammlung, seine Gemeinde segnet. Apostelgeschichte 9, lesen wir den Vers 31. So hatte denn die Versammlung durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch die Ermunterung des Heiligen Geistes. Versammlung auch über den Ort hinaus erfährt hier damals diesen Segen des Herrn, den wir jetzt auch wieder erfahren dürfen. Und eine zweite Bibelstelle möchte ich aus dem Epheserbrief lesen, aus Kapitel 4. Dort heißt es von Christus, in Vers 11, er hat die einen gegeben als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Auch das ist eine große Gnade, dass wir hier zusammen sein dürfen, um diesen Dienst der Gaben zu empfangen. Aufgrund der derzeitigen Bestimmungen sei es mir gestattet und es ist auch erforderlich, noch ein paar Punkte organisatorischer Art zu sagen. Wie schon zu lesen war, möchten wir euch herzlich bitten, außerhalb der Sitzplätze, innerhalb der Räumlichkeiten hier einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auch auf Abstand zu achten. Des Weiteren bitte ich euch um Verständnis dafür, dass ich gleich zwei Fotos mache von euch, damit wir sozusagen einen fotografischen Sitzplan haben. Und sofern wir den einen oder anderen noch nicht kennen, würden wir hinterher kurz die Adresse noch erfragen. Von vielen von euch ist uns ja alles soweit bekannt, aber das ist bekanntlich erforderlich. Außerhalb des Gebäudes bitte mit maximal 10 Personen enger zusammenstehen. Da ist der Mund-Nasen-Schutz dann auch nicht erforderlich. Und größere Ansammlungen draußen bitte auch möglichst vermeiden, auch um der Außenwirkung willen. Auf das Singen verzichten wir derzeit. Wer ein Lied auf dem Herzen hat von den Brüdern oder ein Gebet, wird gebeten, in der Mitte das Mikro zu benutzen. Erstens, um den Sicherheitsabstand einigermaßen zu wahren und zweitens, damit auch die Übertragung entsprechend funktioniert. Es sind ja einige, die sich jetzt zugeschaltet haben, die wir übrigens auch herzlich willkommen heißen. Hinten, wir machen ja gleich eine Pause nach dem ersten Vortrag. Da sind dann hinten das Wasser. Bitte möglichst dann auch den Becher separat halten. Was die Lüftung anbetrifft, ist vielleicht der ein oder andere interessiert. Die Heizung ist nach Auskunft des Hausmeisters auch für die Lüftung zuständig und erledigt das mit, sodass wir also hier keine geöffneten Türen im praktischen Sinn benötigen, für die Herzen schon. Und allen ist ja bekannt, dass das Rauchen hier auf dem Schulgelände untersagt ist, aber soweit ich weiß oder vermute, ist der Raucheranteil auch hier sehr niedrig. Aber bitte achtet darauf, vielleicht auch auf den angrenzenden Bürgersteigen. Ich hoffe, dass ich jetzt alles Wichtige vermeldet habe. Wir begrüßen Achim Zürfeld ganz herzlich, freuen uns, dass du hier den Weg hergefunden hast und uns mit dem Wort Gottes dienen möchtest und für diese wunderschönen Themen haben dürfen über den Herrn Jesus, wie er als Herr und Lehrer uns unterweist über die wahren christlichen Segnungen und die Voraussetzungen, die nötig sind, um sie zu genießen.
Sieh, wir sitzen dir zu Füßen. Herr und Meister, rede du. Lass uns still dein Wort genießen, hören heilsbegierig zu. Lehr uns treue Jünger werden, lehr uns, wie wir unsere Zeit, diese kurze Zeit auf Erden, nützen für die Ewigkeit.
Liebe Geschwister, liebe Freunde vom Gotteswort, ich möchte euch dann auch herzlich begrüßen zu diesen besonderen Gelegenheiten, über Gottes Wort nachzudenken. Es wird uns so gehen, genauso wie wir eben in dem Liedervers noch gelesen haben. Wir sitzen bei dem Thema, das vor uns ist, in diesen drei Vorträgen, wenn der Herr sie uns schenkt, tatsächlich direkt zu den Füßen des Heilandes. Wir hören seine letzten Mitteilungen, die er seinen Jüngern gegeben hat. Und mein Gebet ist zum Herrn, dass unser Herz aufgeht dabei. Wenn wir in dem ersten Teil jetzt versuchen wollen, mit des Herrn Hilfe einen gewissen Überblick zu geben über die Kapitel 13 bis 17 vom Johannesevangelium, dann wird uns allen klar sein, dass wir das nicht erschöpfend tun können. Aber wenn das Interesse geweckt würde, nicht nur bei den Alten, auch bei den Jüngeren, sich dann zu Hause vielleicht noch einmal intensiver damit zu beschäftigen und versuchen, unter der Leitung des Heiligen Geistes die Tiefen in diesen Kapiteln ein wenig auszuloten. Ich kann euch sagen, das macht euch reicher. Das macht uns alle reicher. Aber wir wollen zu Beginn Gottes Wort, die Worte unseres Heilandes selbst hören. Und ich lese einzelne Verse mal aus diesen Kapiteln 13 bis 17. Ich beginne mit Kapitel 13, Vers 1. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Dann lesen wir aus dem gleichen Kapitel, Vers 33. Kinder, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, und ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen, so sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet. Kapitel 14, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Dann lesen wir Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Dann aus dem 15. Kapitel, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Vers 13. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Kapitel 16, Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dann lesen wir in dem gleichen Kapitel, Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Vers 22. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Dann aus dem 17. Kapitel, Vers 33 von Kapitel 16. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Und dann den Schluss von dem 17. Kapitel. Vers 25. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Soweit wollen wir ausschnittsweise aus diesen wunderbaren Kapiteln etwas lesen. Das Johannesevangelium ist eins von vier Evangelien, aber ein ganz besonderes. Wenn wir uns ein wenig im Neuen Testament auskennen, dann wissen wir, dass Gott vier verschiedene Männer benutzt hat, um über die Person seines Sohnes zu schreiben. Die ersten drei, Matthäus, Markus und Lukas, schreiben unter einem gewissen Themenschwerpunkt, aber mehr den geschichtlichen Ablauf des Lebens unseres Heilandes. Oft nicht in der historischen Reihenfolge, zusammengestellt in wunderschönen Bildern, aber das sind die sogenannten synoptischen Evangelien, die man gut miteinander vergleichen kann. Jeder hat einen anderen Themenschwerpunkt, aber Johannes hat sehr viel später geschrieben als die übrigen drei Schreiber. Johannes war ein alter Mann, in der Verbannung auf der Insel Patmos, hochbetagt, als er unter der Leitung des Heiligen Geistes im Auftrag Gottes zu schreiben hatte. Und er schreibt ganz anders als die anderen Schreiber der Evangelien. Er hat einen ganz besonderen Schwerpunkt. Er betont die ewige Sohnschaft des Herrn Jesus, der gleichzeitig Mensch auf dieser Erde war. Und das war, Gott hatte das deshalb so geführt, dass praktisch noch ein Evangelium, wenn ich das mal so sagen darf, hinterhergereicht werden musste. Weil gerade die Person des Herrn Jesus so früh schon in der christlichen Haushaltung angetastet wurde. Es wurde bezweifelt oder in Abrede gestellt sogar, dass er der wirkliche Sohn Gottes gewesen ist. Man hat das in Zweifel gezogen. Und dann hat Gott diesen alten Mann Johannes auf der Insel beauftragt, noch einmal gerade diese wunderbare, schöne Seite der Person des Herrn Jesus zu betonen in seinem Evangelium. Der ewige Sohn Gottes. So beginnt das Evangelium schon. Aber Geschwister, wenn man das Evangelium ein wenig fortlaufend liest von Anfang an, dann stellt man fest, dass gerade diese Person von Anfang an in diesem Evangelium so vorgestellt wird, dass sie verworfen worden ist. Er kam und man wollte ihn nicht. Und er ist abgelehnt worden, fast in jedem Kapitel. Er ist abgelehnt worden in seinen Worten, die er gebracht hat. Er ist abgelehnt worden in seiner Person. Er ist abgelehnt worden in seinen Werken, die er getan hat. Er war der Verworfene von Anfang an in diesem Johannesevangelium. Das ist sehr auffallend. Und wenn wir kurz noch einmal vielleicht in Kapitel 10 sehen, dann nimmt er dann praktisch seine Schafe und führt sie auf den Schafhof, diesem jüdischen Schafhof hinaus. Die Zeit des Handelns mit dem irdischen Volk Gottes als solchem neigte sich dem Ende zu. Und er nimmt die, die wirklich ihm gehören, und führt sie aus diesem jüdischen Bereich hinaus zu sich selbst. Und dann gibt Gott in den Kapiteln 11 und 12 noch einmal eine dreifache Schau, eine dreifache Sicht auf diese wunderbare Person. In Kapitel 11 ist er der Sohn Gottes, der Leben geben kann, diesem Lazarus, der gestorben war, der schon in der Gruft lag und niemand ahnte mehr und glaubte mehr daran, dass er wieder hervorkommen würde. Aber Gott, der Herr Jesus, hat ihn aus den Toten auferweckt, um der Herrlichkeit des Sohnes Gottes willen. Dann wird er gezeigt in Kapitel 12 als der König Israels, wie er dort in Jerusalem einzieht. Und eine dritte Blickrichtung, wo die Griechen dann zu dem Philippus kommen und sagen, wir möchten Jesum sehen. Da wird er als der Sohn des Menschen vorgestellt. Der König Israels, der Sohn des Menschen, der Sohn Gottes, aber verworfen. Wir lesen in Vers 12. Wer mich verwirft, Vers 48, und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag.
Seht ihr, unser Heiland, der Herr Jesus, der hat das tief empfunden, dass er, der gekommen war, um Leben zu geben, um Licht zu geben, um die Liebe Gottes zu offenbaren auf dieser Erde, dass er abgelehnt wurde. Und jetzt hat er in diesen Kapiteln 13 bis 17, hat er die 12 um sich geschart, die 3,5 Jahre mit ihm gegangen waren. Es beginnt dieses Kapitel mit dem Fest des Passa, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte. Mit Gottes Hilfe werden wir das etwas eingehender in dem zweiten Teil heute Nachmittag betrachten. Aber ich möchte einfach nur mal den zeitlichen Gesichtspunkt aufzeigen. Es ist jetzt hier das letzte Passa, wo der Herr, das wissen wir aus den anderen Evangelien, nachdem Judas hinausgegangen war, auch das Abendmahl eingesetzt hat, wie wir das kennen. Es sind jetzt nur noch wenige Stunden, die der Heiland inmitten seiner Jünger ist. Sie sind hier auf dem Obersaal. Am Ende von Kapitel 14 sagt der Herr, steht auf, so tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lasst uns von hier weggehen. Dann gehen sie aus diesem Obersaal hinaus, gehen durch die Stadt bis hin über den Bach Kidron in den Garten Gethsemane. Wenige Stunden, nachdem das alles sich jetzt hier vor unseren Augen noch einmal abspielt, wird unser Heiland gefangen genommen. Da steht einer von den 12 auf einmal vor dem Garten und hat die ganzen Soldaten dahin geführt. Der Verräter, von dem wir auch noch etwas hören werden heute. Aber in diesen wenigen Stunden, ich möchte das uns allen mal aufs Herz legen, was den Heiland da bewegt. Wir haben ja nicht alle Kapitel lesen können, aber ich möchte das mal empfehlen, dass ihr das mal tut für euch und da mal feststellt, was das Herz des Herrn Jesus in diesen Stunden bewegt hat. Es kommt immer wieder die Ausdrucksweise vor in den Kapiteln, dass er zu dem Vater hingeht. Immer wieder, in jedem Kapitel. Geschwister, das geht mir ein bisschen ans Herz, wenn ich das mal so sagen darf. Der Sohn war immer im Schoß des Vaters, aber er war hier als Mensch auf der Erde und er sehnte sich danach, wieder zurückzukehren, wo der Vater war. Wisst ihr, er spricht in diesen Kapiteln, das ist sehr auffällig, nicht davon, dass er leiden würde, dass er am Kreuz hängen würde, dass er mit Geißelhieben geschlagen werden würde. Das spricht er nicht davon. Er spricht von seiner Freude, wieder zu dem Vater zurückzukehren. Und die ganzen 5 Kapitel, sie erhellen sich für uns und werden uns reicher, wenn wir den Blickwinkel dafür bekommen und genießen, dass es um den Vater geht. Er würde jetzt weggehen, der Sohn, der bei den Jüngern gewesen war. Aber sie würden dadurch nicht ärmer werden. Der Heilige Geist würde kommen, gesandt von dem Vater, und würde ihnen alles das, was der Herr Jesus gesagt hatte in den vergangenen Jahren und was sie oft nicht verstanden haben, er würde ihnen das lebendig machen, das Verständnis dafür schenken. Aber mehr noch, er würde diese Beziehung, die er selbst zu dem Vater genoss, die möchte er jetzt den Jüngern groß machen. Dass du und ich, die wir hier auf dieser Erde als Glaubende unseren Weg zu gehen haben, wir haben einen Vater im Himmel. Und wenn wir vielleicht fragen, wie ist denn der Vater? Da müssen wir gar nicht weit gucken. Der Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn wir uns fragen, wie ist unsere Beziehung zu dem Vater im Himmel, den wir haben und den wir in dieser Beziehung auch genießen dürfen, dann müssen wir einfach schauen, wie hat denn der Herr ihn hier auf dieser Erde offenbart? Das war das Letzte, was wir in Kapitel 17 gelesen haben. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart. Immer ging es dem Herrn Jesus darum, den Glaubenden diese Kostbarkeit zu vermitteln, einen Vater zu haben im Himmel. Sie spürten den großen Verlust, der Herr würde weggehen. Alles hatten sie verlassen und aufgegeben, um ihm nachzufolgen. Jetzt würde er gehen. Die Perspektive, sie war keine wirkliche Perspektive für sie. Sie waren allein, so fühlten sie sich. Aber nein, sagt der Heiland in seiner großen Güte, es wird euch viel besser gehen, wenn ich nicht da bin. Weil dann werden die ganzen christlichen Segnungen, die bereit liegen, euch zur Verfügung stehen. Und jetzt geschieht, wenn wir diesen Verlauf der Kapitel uns ein wenig betrachten wollen, etwas Wunderbares. Er möchte die Herzen der Jünger trösten. Er möchte sie zubereiten für die geistlichen Segnungen, die kommen würden. Die Voraussetzung dafür war eben genau die, dass er weggehen musste. Zu dem Vater zurückkehren. Es bedeutet über Golgatha. Es bedeutet am Kreuz zu sterben. Er spricht nur nicht hier davon. Aber er sagt, wenn ich dann nach dem vollbrachten Werk droben bei dem Vater bin, und der Heilige Geist auf dieser Erde gekommen ist und in jedem einzelnen Gläubigen und in der Versammlung als ganz Gesamtheit Wohnung genommen hat, dann öffnen sich euch, liebe Gläubige, sagt er, ungeahnte geistliche Segnungen. Aber bevor er über diese Segnungen, auf diese Segnungen zu sprechen kommt, gehört unbedingt Kapitel 13. Das müssen wir verstehen. Und das ist nicht nur jetzt ein lehrmäßiges Verstehen, das ist auch ein praktisches Verstehen. Weil es geht nicht nur darum, eine gewisse Wahrheit jetzt in diesem Kapitel mit dem Verstand zu erfassen, sondern es geht für mich in erster Linie, vielleicht auch für euch, darum, sie auch tagtäglich genießen zu können. Und wenn der Herr Jesus in Kapitel 14 anfängt und sagt, meine Tröstungen sind der und der Art, wir kommen mit des Herrn Hilfe noch ein wenig darauf, dann können wir sie wohl verstandesmäßig erfassen, aber genießen können wir sie nur, wenn vorher die Geschehnisse von Kapitel 13 bei uns praktiziert sind. Es gehört unbedingt dazu, dass unsere Füße gereinigt sind. Deshalb, bevor der Heiland anfängt zu sprechen und diese Segnungen zu offenbaren, reinigt er seinen Jüngern die Füße, um deutlich zu machen, ihr müsst in einem gereinigten, von den alltäglichen Dingen gereinigten Zustand sein, um das genießen zu können. Die Liebe und die Nähe des Vaters genießen, die kann ich nur, wenn mein Gewissen nichts belastet. Es geht nicht, das werden wir mit des Herrn Hilfe dann in dem zweiten und dritten Teil sehen, es geht nicht um die grundsätzliche Frage, bist du errettet oder nicht? Es geht um die Frage, wie ist dein praktischer Zustand als Glaubender vor Gott? Und wenn dann nichts Hinderndes ist, wenn alles gereinigt ist, alles gesäubert, jeder böse Gedanke verurteilt und gereinigt worden ist, dann kannst du die Nähe des Vaters genießen, die Leitung des Heiligen Geistes erleben, wie er dich tiefer und reicher in diese Wahrheiten einführen will. Deshalb kommt am Anfang, bevor der Herr sein Herz öffnet, kommt diese Handlung. Absoluter Demut übrigens. Mit des Herrn Hilfe werden wir das nachher noch besehen. Und da das der Herr, wenn er dann bei dem Vater ist, vom Himmel aus nicht mehr persönlich tut, sagt er, wenn ich dann nicht mehr unter euch bin, seid ihr schuldig, einander die Füße zu waschen, euch behilflich zu sein, diese Segnungen in dem rechten geistlichen Zustand genießen zu können. Das hat er übrigens, das ist jetzt sehr bemerkenswert, meine ich, allen 12 Jüngern getan. Allen 12 Jüngern. Er hat doch dem Judas die Füße gewaschen. Das bewegt mich, muss ich sagen. Dem Judas, von dem er in Vers 2 genau wusste, was der Mann machen würde. Er hat ihm die Füße gewaschen. Aber er hat ihn offenbar gemacht. Seht ihr, wir lernen dann daraus. Das ist eine praktische Bemerkung, die ich jetzt machen möchte, die wir eigentlich machen müssen sogar, weil das die Lehre hier dieses Abschnittes ist. Diese christlichen Segnungen kann nur der genießen, der wirklich eine lebendige Verbindung mit dem Heiland hat. Der Judas hatte die nicht. Und deshalb muss er vorher offenbar gemacht werden und geht hinaus. Wir können, wenn ich das mit einem alltäglichen Ausdruck einmal sagen darf, alles das wären böhmische Dörfer für uns, wenn wir nicht eine lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus haben. Und deshalb geht der Judas, wird vorher von dem Herrn Jesus offenbar gemacht, auf eine bemerkenswerte Weise. Das werden wir mit des Herrn Hilfe wahrscheinlich morgen Abend vielleicht sehen. Aber das ist ernst. Er hat keinen Teil daran. Also wir lernen als erstes, bevor es um den Genuss, den alltäglichen, tagtäglichen Genuss dieser geistlichen Segnungen geht, die der Herr jetzt den Jüngern zeigen will, müssen wir in einem geordneten, gereinigten Zustand sein. Von den alltäglichen Befleckungen frei sein. Und wir müssen tatsächlich das Leben haben. Einer, der das neue Leben nicht hat, der kann diese Dinge nicht genießen. Er ist völlig getrennt davon. Dann sagt der Herr Jesus am Ende von Kapitel 13 noch etwas. Er würde jetzt weggehen. Die Gefahr bestand, Geschwister, wenn ein Anziehungspunkt nicht mehr da ist, dass alles auseinanderläuft. Das können wir gut verstehen, nicht wahr? Wenn der Kernpunkt, der Mittelpunkt von allem auf einmal nicht mehr da ist, dann besteht die Gefahr, dass man sich aus den Augen verliert. Dass nichts mehr da ist, was mich zum Mittelpunkt hinzieht. Aber der Jesus gibt ihnen ein Hilfsmittel. Und er sagt ihnen ein neues Gebot, dass sie einander lieben sollten. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Diese Liebe, die der Herr Jesus selbst offenbart hatte, ihnen gegenüber, wenn sie jetzt in den Jüngern wirksam wäre, dann würde das die Jünger zusammenhalten. Und das ist eine wichtige Angelegenheit, dass nicht jeder Gläubige seinen eigenen Weg vor sich hingeht, sondern dass es einen gemeinsamen Weg auch geht und auch das Bewusstsein einer Einheit, die der Herr geschaffen hat, dass die praktiziert wird. Und dann beginnt der Herr in Kapitel 14 zu trösten. Und er sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Es hätte allen Grund dafür gegeben, dass die Herzen bestürzt werden. Diese 11 Jünger, die es jetzt nur noch sind, der Judas war hinausgegangen, sie konnten durchaus bestürzt sein. Einer von ihnen hatte der Heiland gerade am Ende von Kapitel 13 noch gesagt, dem Petrus, würde ihn verleugnen. Einer würde ihn verraten. Er selbst würde nicht mehr unter ihnen sein. Da gab es doch allen Grund, bestürzt zu sein. Und jetzt fängt der Herr Jesus in seiner Liebe zu den Jüngern an und stellt ihnen wunderbare Tröstungen vor. Und wenn er das damals den Jüngern gesagt hat, liebe Geschwister, dann gelten diese Tröstungen uns heute ganz genauso. Er sagt als erstes, typisch christliche Dinge übrigens. Ich möchte das noch einmal versuchen herauszustellen, dass wir hier immer noch, fast möchte ich sagen, an der Nahtstelle sind, wo das Judentum dem Ende zuging und dann die christliche Haushaltung begann. Und was er jetzt sagt, gerade in den ersten drei Versen von Kapitel 14, die wir gelesen haben, das ist typisch christlich. Das gab es vorher im Judentum nicht. Er sagt als erstes, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Es ist typisch christlich, Geschwister, dass wir durch Glauben leben in unserer Haushaltung. In der Zeit, in der wir leben, leben wir durch Glauben. Wir werden einmal vom Glauben zum Schauen gelangen, aber noch leben wir durch Glauben. Wir glauben auch an eine Person, die wir noch nie gesehen haben. Das ist das Christliche. Der Christ glaubt etwas. Er hofft auch etwas. Das ist nie eine unsichere Sache, sondern nur eine Frage des Zeitpunktes, wann sich die einzelne Sache erfüllen wird. Aber es ist unsere Sache, heute durch Glauben zu leben. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ihr glaubt an Gott. Das gab es im ganzen Alten Testament, im jüdischen Glauben. Sie glaubten an einen Gott. Aber sagt er, ich werde jetzt auch Gegenstand des Glaubens werden für euch. Ich bin nicht mehr der, den ihr sehen konntet, den ihr ansprechen konntet, den ihr betastet habt, wie der gleiche Schreiber in seinem ersten Brief sagt. Ich bin jetzt ein Gegenstand des Glaubens. Ihr seht mich nicht mehr mit den natürlichen Augen, ihr seht mich nur noch mit den Augen eures Herzens. Und so wie ihr an Gott geglaubt habt, werde auch ich jetzt der Gegenstand eures Glaubens sein. Und dann sagt er als zweites, dass der Christ, die Jünger damals und jeder gläubige Christ heute auch, eine himmlische Berufung hat. In dem Haus seines Vaters sind viele Wohnungen, sagt er hier. Und die sind für uns, liebe Geschwister, in das Haus seines Vaters, ich sage das mit tiefer Freude, kommen alle Gläubigen der Gnadenzeit hinein. Alle Gläubigen der Gnadenzeit werden dort Zutritt haben. Vorher musste geschehen, dass er hingeht, um diese Stätte zu bereiten. Seit der Herr Jesus nach dem vollbrachten Werk am Kreuz in den Himmel aufgefahren ist, also er musste da nicht diese Wohnungen jetzt erst fertig machen, die sind schon immer fertig gewesen, aber sie sind bereitet für andere Menschen. Dadurch, dass der Herr Jesus als Mensch zurückgekehrt ist in den Himmel. Dadurch hat er diese Stätte bereitet. Und du und ich, wir werden dort einziehen. Das ist unsere himmlische Berufung, ein wunderbarer Trost. Und die dritte Tröstung in Vers 3 ist, dass wir eine Erwartung haben. Der Herr Jesus hat jetzt gesagt, ich komme wieder. Und werde euch zu mir nehmen. Wir erwarten das Wiederkommen des Herrn Jesus zur Entrückung. Hast du heute schon daran gedacht? Habe ich daran gedacht, dass der Herr Jesus wiederkommt, um die Seinen zu sich zu nehmen? Wir haben in Kapitel 16 diesen Vers gelesen, dass der Herr Jesus gesagt hat, ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, und dann hätte ich immer gedacht, aber ihr werdet mich wiedersehen. Aber Herr Jesus sagt, ich werde euch wiedersehen. Ich habe dadurch an diesen Worten den Eindruck, dass das Sehnen der Entrückung bei unserem Heiland viel größer ist als bei uns. Ich werde euch wiedersehen, sagt er. Er wartet auf jeden Einzelnen für die, den er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, um ihn zu sich zu holen. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben. Dann spricht er hat also in den ersten drei Versen von Kapitel 14 gezeigt, wir haben eine neue Beziehung zu dem Herrn Jesus als Gegenstand unseres Glaubens. Und dann in den nächsten Versen von Vers 4 an spricht er von der neuen Beziehung, die die Glaubenden zu Gott als ihrem Vater haben. Und um das eben noch anzuschließen, ab Vers 15 spricht er in diesem Kapitel dann davon, welche neue Beziehung die Gläubigen zu der Person des Heiligen Geistes haben werden. Das ist vielleicht in kurzen Strichen nur einmal gezeichnet, das, was in Kapitel 14 vor uns ist. Er tröstet sie damit, dass eigentlich ungeheuer große geistliche Segnungen ihr Teil sein werden. Sie haben eine neue Beziehung zu dem Herrn Jesus selbst als Gegenstand des Glaubens. Sie haben eine neue Beziehung, Sie werden eine neue Beziehung bekommen zu Gott als Ihrem Vater. Und was das Wunderbares ist, ja, keiner konnte mehr darüber reden als der Herr Jesus, der Sohn des Vaters, der extra auf diese Erde gekommen ist, um den Vater zu offenbaren, um dir und mir groß zu machen, was es heißt, den Vater im Himmel zu kennen und zu genießen. Und dann zeigt er ab Vers 15, dass wir das alles nur können in der Kraft des Heiligen Geistes, der kommen wird. Der andere Sachwalter, so nennt er ihn hier. Wisst ihr, ich habe immer große Freude dran, dass es begabte Brüder gibt, die die alten Sprachen kennen. Hier in der Anmerkung bei Sachwalter ist eine Anmerkung, das heißt Fürsprecher, Tröster, Beistand. Ein Bruder hat einmal erklärt, dieser griechische Ausdruck bedeutet eigentlich wortwörtlich an die Seite gerufen. Bis dahin war der Herr Jesus an der Seite der Jünger gewesen. Er war ihr Sachwalter gewesen. Übrigens ist er jetzt vom Himmel her immer noch der Sachwalter. Darüber werden wir vielleicht im ersten Teil nachher, im zweiten Teil nachher noch etwas sagen. Aber jetzt kommt ein anderer an die Seite gerufen, der gleichsam neben dir steht und deine Sache vertritt wie ein Anwalt. Und das ist der Heilige Geist, der in dir und in mir Wohnung genommen hat. Das ist eine wunderbare Segnung. Über die Person und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes nachzudenken, ist ein ganz erhabenes Thema. Und sie gehört jedem wahren Glaubenden. Dann haben wir noch den Vers 27 gelesen. Eine weitere Tröstung oder Segnung, die der Herr den Jüngern jetzt hier aufs Herz legt. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ein doppelter Wunsch, ein zweifacher Wunsch. Der Herr Jesus wiederholt sich eigentlich nie in seinen Worten. Wenn das scheinbar so klingt, dann hat er im zweiten Fall meistens eine andere Bedeutung damit verbunden. Und so ist das hier auch. Wenn er sagt, Frieden lasse ich euch, dann denken wir an Golgatha, Geschwister. Da hat er uns den Frieden erstritten. Wenn wir heute von Frieden mit Gott sprechen dürfen, dann nur, weil der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Dort hat er die Grundlage zu unserem Frieden gelegt, weil er, der Schuldlose, an meiner Stelle gestorben ist. Deshalb darf ich sagen, ich habe Frieden mit Gott. Diesen Frieden lässt er uns. Aber dann gibt er noch einen weiteren Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Was war das für ein Friede? Das war der Friede, den der Herr Jesus genossen hat, jeden Tag, in jedem Umstand seines Lebens, als Mensch auf der Erde, in Übereinstimmung zu sein mit Gott, seinem Vater, getragen zu sein in allen widrigen Umständen von Gott, seinem Vater, geführt zu sein und zu wissen, dass all diese Dinge, die der Heiland erlebt hat auf seinem Weg, zur Verherrlichung des Vaters dienten. Das war sein Friede in den tagtäglichen Umständen, in dem er ruhte. Und das sagt er, gebe ich euch, gebe ich dir. Du darfst das ganz persönlich nehmen. In den Umständen deines Lebens den gleichen Frieden zu genießen, den der Herr Jesus hier auf dieser Erde genossen hat. Da können wir uns gut vorstellen, warum er dann den Nachsatz noch bringt, euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Diese dreifachen Segnungen, die wir jetzt in diesem Kapitel gesehen haben, sie machen den Gläubigen unfassbar reich. Das ist die Szene auf dem Obersaal. Dann haben wir vorhin schon gesehen, dann sagt er, steht auf, lasst uns von hier weggehen. Immer noch ist sein Herz davon erfüllt, er würde zu dem Vater zurückkehren. In den anderen Evangelien, in einem der anderen Evangelien, lesen wir an dieser Stelle, dass sie ein Loblied singen und hinausgehen. Das ist sehr bewegend. Ein Loblied, kein Klagelied. Ein Loblied haben sie gesungen. Dann gehen sie hinaus und sind auf dem Weg zu dem Garten Gethsemane. Jetzt spricht der Heiland von Frucht bringen. ein ganz interessantes Thema auf einmal. Es scheint uns ein bisschen abrupt zu sein, dass jetzt so ein Themenwechsel vorkommt. Aber wir sehen ja auch, es ist ja auch ein Ortswechsel, den Sie jetzt vornehmen. Sie gehen aus dem Obersaal hinaus. Sie gehen vielleicht inmitten von Weinbergen hinab in den Garten Gethsemane. Aber ich möchte auch noch einmal betonen, dass auch in diesem Abschnitt, wo es um das Fruchttragen und Fruchtbringen geht, auch der Vater ein wesentliches Teil dabei ist, wenn ich das überhaupt so sagen kann. Denn es ist der Vater, der Weingärtner ist. Seht ihr, vielleicht darf ich den Blick einmal versuchen, dafür zu schärfen. Der Vater hat vom Himmel ununterbrochen in diesen über 30 Jahren einen Gegenstand auf der Erde gehabt, an dem er Freude und Genuss und Wohlgefallen hatte. Da war ein Mensch auf dieser Erde, der vor Gott gezeigt hat, wie der Mensch tatsächlich geschaffen war und sein sollte, in allem nach den Gedanken Gottes zu fragen. Und über 30 Jahre hat Gott vom Himmel herabgeschaut und hat diese Person seines Wohlgefallens gesehen. Jetzt würde diese Person diesen Schauplatz verlassen. Aber er hatte solche, die ihm nahestanden. Und die sollten jetzt etwas von dieser Wesensart zeigen. Das sucht der Vater. Der Vater hatte über 30 Jahre diese Freude gehabt an dem einen vollkommenen Menschen. Und jetzt sucht er diese Wesenszüge in dir und in mir. Er sucht sie in den Jüngern und er sucht sie in uns heute. Er schaut immer noch vom Himmel herab. Und in diesem Bild, dass er der Weingärtner ist, da sieht er, wer sich zu dem Weinstock, dem Herrn Jesus bekennt, dem wahren Weinstock, der muss doch aus der Kraft dieses Weinstocks diese Früchte hervorbringen, die auch der Herr Jesus als Mensch gezeigt hatte. Und da kommt die Hand des Vaters und dann reinigt sie da, wo es vielleicht etwas zu reinigen gibt. Aber nicht, um uns Schmerzen zuzufügen, um uns zu peinigen, sondern damit mehr Frucht, und jetzt möchte ich einfach noch einmal betonen, Frucht in diesem Sinn ist, dass die Wesenszüge des Weinstocks offenbar werden, des wahren Weinstocks, der Herr Jesus ist. Und wenn sich der Heiland mit mir beschäftigt und mit dir beschäftigt und hier ein wenig reinigt und da ein wenig reinigen muss, dann geschieht das mit dem einen vollkommenen Ziel, das er hat, dass mehr von dem Herrn Jesus gesehen wird. Das ist sehr auffallend. Ich war ein Junge gewesen, vielleicht 12, 13 Jahre. Da ist bei uns am Ort mal dieses Kapitel bei einer Konferenz betrachtet worden. Und ich habe mir von damals immer in Erinnerung behalten, dass wir hier fast eine Steigerung finden, was Frucht betrifft. Seht ihr, wir sind manchmal auch schnell zufrieden mit uns, wenn uns mal etwas, wie wir sagen würden, vielleicht gelungen ist. Wenn wir mal Gehorsam gezeigt haben oder Einsatz oder Hingabe gezeigt haben, dann freuen wir uns darüber und ruhen uns vielleicht gern ein bisschen aus darauf. Aber der Herr Jesus spricht hier, wenn wir das einmal lesen, um Frucht. In Vers 2, dann spricht er später in Vers 2 am Ende von mehr Frucht. Also er möchte schon ein bisschen Wachstum bei mir sehen. Dann spricht er von viel Frucht in Vers 5 am Ende. Dieser bringt viel Frucht. Sehen wir Frucht, mehr Frucht, viel Frucht. Und dann finden wir etwas später noch in Vers 16 in der Mitte, dass die Frucht auch bleibe, also bleibende Frucht. Das ist vielleicht eine praktische Bemerkung einmal für uns, dass wir nicht zu schnell zufrieden sind mit uns selbst, wenn wir einmal etwas für unseren Heiland haben tun dürfen. Er möchte mehr, er möchte viel Frucht und er möchte auch bleibende Frucht. Da soll es nicht so irgendwie so Ausfallerscheinungen geben, mal so Phasen in unserem Leben, wo es gar keine Frucht gibt. Er möchte das beständig, jetzt möchte ich, darf ich das noch einmal so sagen, die Wesenszüge seines Sohnes an mir gesehen werden. Das ist in diesem Sinne hier Frucht. Aber unser Heiland ist so weise in diesen Worten, in diesem Kapitel 15, dass er dann zeigt, wenn das so ist, liebe Jünger, sagt er, und wir dürfen das heute auch für uns nehmen, wenn das so ist, dass ihr Frucht bringt, dann wird die Welt euch hassen. das ruft den Widerstand der Welt hervor. Und wenn er am Ende von Kapitel 15 sagt, dass sie zeugen sollten von ihm, dann haben wir am Anfang von Kapitel 16 gelesen, dass die Welt Anstoß nehmen wird daran. Wir müssen der Realität ins Auge blicken. Wenn wir hier auf dieser Erde, in diesem System Welt, in dem wir uns bewegen, müssen die Wesenszüge zeigen, die auch unser Heiland gezeigt hat, dann wird uns das Gleiche widerfahren, das auch unserem Heiland widerfahren ist. Dann wird uns der Hass der Welt treffen. Dann wird die Welt daran Anstoß nehmen und versuchen, das auszumerzen. Sie werden euch in die, wie haben wir gelesen, aus der Synagoge ausschließen. Das war ein radikales Urteil für einen Juden, ausgeschlossen zu werden aus der Synagoge damals. Das war gleichsam das gesellschaftliche schlimmste Urteil, was einen treffen konnte. Der war absolut ausgeschlossen von allem Möglichen. Das würde dem geschehen, der so leuchtet auf der Erde, wie sein Herr geleuchtet hat. Aber er gibt Tröstungen, auch dafür wieder Tröstungen in diesem Kapitel 16. Wenn er zeigt, was die gegenwärtige böse Welt ist für den Glaubenden. Sie ist im Grunde genommen schon verurteilt, sagt er in den ersten elf Versen. Sie ist schon gerichtet. Das Kommen des Heiligen Geistes ist der Beweis dafür, dass diese Welt schon gerichtet ist. Aber er zeigt nicht nur den Schrecken der gegenwärtigen Welt, die uns entgegen ist, die allem entgegen ist, was von Gott ist. Er zeigt auch die neue Welt, zu der der Glaubende gehört. Und das finden wir ab Vers 12. Da sagt er dann, ich habe noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Ich bin dann immer tief bewegt von meinem Heiland, wie vollkommen er in die Herzen der Jünger geschaut hat. Seht ihr, der Herr Jesus hat sich immer orientiert an dem Verständnis seiner Zuhörer. Er hat immer ein Empfinden dafür gehabt, was können sie fassen, was können sie nicht fassen. Und hier wusste er ganz genau, diese christlichen Wahrheiten, die können nur verstanden werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt war der Heilige Geist noch nicht auf der Erde, weil der Herr Jesus noch nicht verherrlicht im Himmel war. Und deshalb muss er praktisch seine ganze Freude an diesen christlichen Wahrheiten in sich verschließen und sagen, ich kann euch das jetzt noch nicht sagen. Ihr würdet es nicht verstehen können. Aber es kommt ein Augenblick, sagt er, ihr lieben Jünger, wenn der Heilige Geist bei euch ist, dann wird er alle Worte nehmen, die ich euch gesagt habe und wird sie euch noch einmal wunderbar und herrlich vorstellen. Er wird euch wunderbare Blicke in die Zukunft tun lassen. Das Kommende wird er euch verkündigen. Ich habe das vorhin schon einmal kurz gesagt, diese Wahrheit, es ist eine Realität, Geschwister, dass der Heilige Geist in dir und in mir wohnt, ist ein unschätzbarer Segen. Die ganze Fülle der Gottheit, so wie Gott sich offenbaren wollte, wird uns kostbar, weil der Heilige Geist in uns wohnt und uns dahin hineinführt. Er sagt auch, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten, in Vers 13 haben wir gelesen. Er wird uns das Verständnis über diese Wahrheit Gottes geben, aber die Anmerkung ist auch sehr schön. Er wird uns in der ganzen Wahrheit leiten. Seht ihr, das bedeutet auch, er wird auch dafür sorgen, der Heilige Geist, dass wir nicht einseitig werden, sondern er wird uns alle Seiten, alle Facetten dieser wunderschönen christlichen Segnungen vorstellen, ausgewogen und in aller Farbenpracht wird er sie uns vorstellen. Und nicht nur sagen, die Schriften des Johannes sind wunderschön. Ich bin tief davon überzeugt, dass das so ist, dass sie wunderschön sind. Aber dabei bleiben wir nicht stehen. Wir beschäftigen uns auch mit den anderen Evangelien. Wir beschäftigen uns mit den Bildern des Alten Testamentes. Und in dieser ganzen Wahrheit wird er uns praktisch hin und her bewegen und führen und das alles offenbaren. Er wird uns zeigen. Ich habe manchmal schon gedacht, damals bei den Emmausjüngern, da wäre ich auch gern dabei gewesen, wenn da der Heiland das Alte Testament nimmt und in allem erklärt, das, was ihn selbst betraf. Das muss ein Unterricht gewesen sein über die Opfer beispielsweise, über die Vorbilder, über die Personenvorbilder. Das muss wunderbar gewesen sein. Und das tut heute der Heilige Geist. Er schenkt uns, nicht unser menschlicher Verstand, wir brauchen ihn auch, aber der Heilige Geist leitet uns in der ganzen Wahrheit. Eine kleine Zeit würde er noch bei ihnen sein, sagt er hier. Und dann kommt der Augenblick, wo sie traurig sein würden, weil er weggeht. Wir haben diese bewegenden Verse gelesen, die Welt wird sich freuen. Stellt euch das vor, Geschwister. Wenn er sagt, er geht zu dem Vater, er würde jetzt weggehen, da freut sich die Welt darüber. Da müssen wir einmal darüber nachdenken, warum sich die Welt freut. Dieses feindliche System ist froh, darf ich das mal so sagen, dass endlich diese Stimme zum Schweigen gebracht ist, die immer aus deren Sicht gemahnt hat, die immer ein bisschen anklagend war, weil sie ihren Zustand bloßgestellt hat. Diese Stimme würde jetzt endlich, wie sie meinen, aufhören. Die Welt wird sich freuen. Es ist eine traurige Freude, den zum Schweigen zu bringen, der Worte Gottes redete. Dann spricht er von den Wehen einer Frau, wenn sie zur Geburt kommt. Das ist fast wie die Wehen des Todes. Und dann kommt neues Leben, eine neue Schöpfung kommt hervor. Dann ist alles Freude und Genuss und Segen. Und dann kommen diese bewegenden Worte. Ihr habt jetzt zwar Traurigkeit, aber wir hätten gedacht, ihr werdet mich doch wiedersehen. Nein, er sagt, ich werde euch wiedersehen. Was für ein Heiland. Wie freut er sich darauf? Jeden Einzelnen, auch die Kinder, die an ihn glauben, er wird sie im Himmel bei sich haben und sie wiedersehen. Dann haben wir ab Vers 23 diese vertieften Gedanken, was es bedeutet, freien Zugang zu dem Vater zu haben. Das kannte kein Gläubiger des Alten Testamentes bis dahin. Und jetzt dürfen wir in dem Namen des Herrn Jesus vor Gott hintreten als unserem Vater und dürfen wissen, wenn wir in dieser Gesinnung, in dieser Haltung vor Gott hintreten, vor unserem Vater, dann werden wir das bekommen, um was wir bitten. Das ist wunderschön, wenn der Herr Jesus sagt, ich bitte nicht mehr für euch. Bisher hatte er das getan, aber das war jetzt nicht mehr nötig. Seht ihr, das ist Freiheit, das ist Zugang. Ein offener Zugang zum Herzen unseres Vaters haben wir jetzt. Und wir dürfen in der ganzen Schönheit und Würde der Person des Herrn Jesus vor dem Vater hintreten. Und wenn er das sieht, dann sieht er den Sohn. Und wer da etwas vorzubringen hat, der die Gedanken des Sohnes dann auch vorbringt, der hat volle Zusicherung, dass der Vater ihm das geben wird. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Das sind die letzten Worte, die er direkt zu den Jüngern redet. Seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und dann kommt ein ganz erhabenes Kapitel, wo der Herr Jesus nicht mehr zu den Jüngern redet. Bis dahin war immer wieder mal eine Unterbrechung gekommen, eine Frage, die zeigte, dass die Jünger das nicht richtig verstanden haben. Da ist der Philippus, da ist der Petrus, da ist der Judas, nicht der Iskariot. Alle haben sie irgendwie mal eine Frage und haben deutlich gemacht, wir sind nicht mitgekommen mit dem, was du uns hier sagst. Der Heiland in Geduld hat das vertieft, aber jetzt, er hatte 4 Kapitel lang zu den Jüngern von dem Vater gesprochen. Und jetzt spricht er zu dem Vater über die Jünger. Das ist tief bewegend, Geschwister. Er spricht am Anfang von dem Kapitel über seine neue Stellung als Mensch im Himmel, als verherrlichter Mensch im Himmel. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Da meint er nicht nur das Kreuz, er meint auch das Kreuz. Aber er meint, dass er in allen Facetten seines Lebens, ob bei Tag oder bei Nacht, in dem, was er gesagt hat und in dem, wo er nicht hingegangen ist, hat er den Vater groß gemacht, die Würde und Schönheit der Person des Vaters offenbart hier auf dieser Erde, ihn verherrlicht. Das meint ja Verherrlichen immer, dass man die Attribute einer Person oder einer Sache ans Licht stellt, dass andere die wahrnehmen können. Und das war das Wesen unseres Heilandes, das Leben, der Lebensinhalt unseres Heilandes.
auf der Erde. Ich möchte an dieser Stelle mal einen kurzen Vers lesen aus dem ersten Buch Mose. Aus 1. Mose Kapitel 6. Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde. Vers 6. Es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Vers 12. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf der Erde. Und jetzt sagt der Heiland, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Auf diesem Schauplatz von Widerspruch gegen Gott war einer da, der von Anfang an, wie hat er zu seinen irdischen Eltern einmal gesagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Der Eifer um sein Haus hatte ihn verzehrt. Er hat ihn auf der Erde verherrlicht. Und dann spricht er in diesem Gebet, liebe Geschwister, wir müssen uns das einfach mal vor Augen halten, wie diese Situation wohl gewesen sein mag. Da steht der Heiland und hebt seine Augen auf zum Himmel und spricht mit seinem Vater und die Jünger dürfen zuhören. Normalerweise ist ein Gebet eine Sache zwischen dem Betenden und Gott. Aber hier dürfen die Jünger zuhören, sie sollen zuhören. Der Heiland belehrt sie jetzt keineswegs mehr über irgendwelche Wahrheiten. Er sagt, was in seinem Herzen ist zu seinem Vater, was seine neue Stellung als Mensch im Himmel betrifft. Und dann spricht er zugunsten der Jünger. Er spricht über ihr Verhältnis zu dem Vater ab Vers 6. Und dann spricht er über ihr Verhältnis zur Welt. Diese Reihenfolge, Geschwister, ist sehr wichtig, sehr wertvoll auch. Denn unser Verhältnis zur Welt wird bestimmt geprägt durch unser Verhältnis zum Vater. Wenn wir das genießen, diesen Vater im Himmel zu haben, zu wissen, dass wir ihm anbefohlen sind und diese ganzen Wahrheiten in diesem 17. Kapitel, die der Heiland da zum Ausdruck bringt, wenn sie unser Eigentum sind, dann löst mich das von der Welt. Dann zeigt mir das, dass die Welt an diese Schätze nie heranreicht. Deshalb ist das so wunderbar weise von unserem Heiland, dass er zuerst diese Segnungen der Gläubigen in ihrer Beziehung zu dem Vater vorstellt und dann ihre Stellung in der Welt vorstellt. Und je größer der Genuss an der Segnung meiner Beziehung zu dem Vater ist, umso klarer trennt mich das von der Welt. Und er bittet für uns, die wir in dieser Welt sind. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Wir brauchen diese bewahrende Gnade des Vaters. Und dann schließt dieses wunderbare Kapitel und damit auch der ganze erhabene Abschnitt in diesem Evangelium mit einem Blick, Geschwister, das muss uns ans Herz gehen, der weit über diese Zeit hinausgeht. Da hat der Herr noch auf seinem Herzen zu beten über zukünftige Herrlichkeiten, die dich und mich betreffen. Und zwar spricht er über Herrlichkeiten, die öffentlich sichtbar sein werden in Vers 22. Und dann spricht er über Herrlichkeiten, zukünftige Herrlichkeiten, von denen nur du und ich im Haus seines Vaters etwas mitbekommen werden, wenn wir nämlich dann bei ihm sind in Vers 24, wo er ist. Und wir dann seine Herrlichkeit schauen werden. Wir wissen, oder es darf unsere Freude sein, dass wir eine öffentliche Zukunft mit unserem Heiland haben werden, wenn er als der Sieger von Golgatha hier auf dieser Erde wieder öffentlich auftreten wird, dann bist du und ich dabei. Darüber dürfen wir uns freuen, nicht, dass wir uns diesen Platz verdient haben, aber er wird mit uns offenbar erscheinen in Herrlichkeit. Ich weiß nicht zu sagen, ob das die höchste Seite der wunderbaren Zukunft ist. Aber ich habe die Ahnung, dass die Seite, die in Vers 24 vorsteht, die verborgene Seite im Haus des Vaters, uns tiefer beglücken wird. Wenn er uns dann zum ersten Mal, Geschwister,
gegenübersteht. Er ist in Wolken herabgekommen zur Begegnung mit seiner Braut. Dann hat er uns zu sich genommen in diese Herrlichkeit. Und dann werden wir ihn mit unseren verherrlichten Augen sehen. Dann werden wir zum ersten Mal verstehen, wie lieb er uns gehabt hat. Dass er lieber sterben wollte, als frei auszugehen. Das hätte er tun können. Aber er wollte dich und mich dort haben, in dem verborgenen Haus seines Vaters. Wir werden dort nie mehr hinausgehen. Wir haben in Kapitel 14 am Anfang gelesen, dass in dem Haus seines Vaters viele Wohnungen sind. Da hat jeder von uns einen Platz. Aber wisst ihr, hat auch ein Bruder mal erklärt, das ist der gleiche Ausdruck, der eigentlich auch bleiben übersetzt werden kann. Wenn es um Wohnen geht, dann ist das bei Johannes auch immer bleiben. Und wenn er von den vielen Wohnungen spricht, dann bedeutet das, dass wir da auch bleiben werden. Wir können das heute mit unserem Verstand noch nicht erfassen, dass wir in verschiedenen Sphären gleichzeitig auftreten werden. Aber wir werden immer da sein, wo unser Heiland ist. Und ich glaube, der Höhepunkt, der Gipfelpunkt der Segnung ist, dass wir ihn sehen werden in dem Haus seines Vaters.
Die erste Strophe aus Lied 184. Dich zu lieben, dich zu kennen, Herr, an deinem Herzen ruhen, dich mit Freuden Meister nennen, nur was du willst, stets zu tun, dich genießen, Brot und Quelle, deine Gnade, deine Kraft, das ist, was in unserer Seele tiefen, heiligen Frieden schafft.
Lied 217. In deines Vaters Haus hast du, Herr, uns bereitet, die Stätte, die wir bald mit dir vereint beziehen. Wir schauen nach dir aus, dass wir von dir geleitet zum schönen Vaterhaus, zur ewigen Heimat hin. In deines Vaters Haus schenkt uns dein Nahsein Freude und Liebe und Gemeinschaft und Geborgenheit. Dort ruhen wir bei dir aus, und uns erfreut schon heute, was uns der Vater noch an Segnung hält bereit. In deines Vaters Haus stillst du, Herr, unser Sehnen, denn deine Herrlichkeit wird uns vor Augen stehen. O Glück, wer spricht es aus? Bald lassen heilige Zähnen uns Herz und Mund im Lob anbetend übergehen.